Bevor es losgeht, ein Hinweis. In dieser Folge Eine Stunde Liebe, da sprechen wir unter anderem über Alkoholkonsum und sexuelle Gewalt. Und wenn ihr das nicht gut hören könnt, dann hört die Folge entweder lieber mit jemandem zusammen oder checkt auch sehr gerne eine andere Episode aus. In den letzten Wochen, da haben wir hier unter anderem darüber gesprochen, welche Gründe für oder gegen das Heiraten sprechen, wo und wie wir eigentlich zusammenleben wollen und welche Geheimnisse in der Liebe wir besser für uns behalten.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Liebe. Mit Anke van de Weyer. No.
Vielleicht habt ihr diesen Song hier die letzten Tage schon mal gehört. Davon fühlen sich gerade sehr viele Menschen abgeholt.
Alle drei Sekunden umdrehen, nachts allein im Dunkeln. Sag mir, was weißt du davon? Kleine Tropfen in mein Glas drin, Herz fängt an zu rasen. Sag mir, was weißt du davon? Eine Hand an meinem Arsch, aber alles nur Spaß. Mama hat uns gewarnt, das ist alles normal. Doch was weißt du davon? Ey, bitte sag, was weißt du davon?
3 Sekunden heißt der Song, ist von Celine und Paula Hartmann. Das sind im Moment so zwei der erfolgreichsten deutschsprachigen Künstlerinnen. Und die beiden, die singen darüber, wie es ist, als Frau nachts unterwegs zu sein. Da geht es um den berühmten Schlüssel, den man auf dem Nachhauseweg in der Hand hat, kennt er vielleicht auch. Es geht um K.O.-Tropfen und Belästigung. Wie es ist, als Flinterperson, also als Frau, Lesbe, intergeschlechtliche, nicht-binäre, trans- und agender-Person, alleine nachts unterwegs zu sein, darum geht's in dieser Episode. Wir sprechen über Gefahren, wir sprechen aber auch über die schönen Seiten, zum Beispiel über Lieblingsdrinks, und zwar mit Lou Zucker. Lou ist Journalistin und Autorin und sie hat gerade einen Text geschrieben, der heißt »Eine Frau geht einen trinken, alleine«. Und es ist ein Heft rausgeworden mit passenden Illustrationen. Das ist gerade rausgekommen im Maro Verlag. Ja, und in diesem Text, da geht es auch darum, warum Lou einfach richtig, richtig gerne alleine in Bars abhängt. Erstmal hat sie mir erzählt, in welcher Stimmung sie das am liebsten macht.
Ich glaube, ich mache das vor allem gerne, wenn ich im Urlaub bin. Also ich reise manchmal gern alleine oder habe das schon öfter getan. Und wenn ich dann so alleine in einer fremden Großstadt bin, dann setze ich mich zum Beispiel gern alleine in eine Bar. Also bleibt mir dann ja auch nichts anderes übrig, aber genau. Und so in der Stadt, wo ich wohne, manchmal mache ich das, um Zeit zu überbrücken, wenn ich irgendwo unterwegs bin und ich bin später noch verabredet, aber bin schon in der Gegend oder so, mache ich das manchmal gern. Und ich mache es einfach gern so, um so runterzukommen, so einen Moment für mich zu haben. Und das habe ich ja auch geschrieben, ich gehe grundsätzlich nur alleine in Bars, wenn ich ein Buch dabei habe oder ein Notizheft, also zum Lesen oder zum Schreiben. Genau, und das ist dann einfach so ein Moment, den ich mir für mich nehme und für meine Lektüre und den ich mit Genuss verbinde und wo ich unter Menschen bin, aber eben nicht alleine zu Hause in meinen 4 Wänden.
Du hast ja eben auch das Buch bzw. das Notizheft erwähnt und darüber schreibst du in dem Heft ja auch, dass du das eigentlich immer dabei hast, weil das auch so ein bisschen die Rechtfertigung ist, auch nach außen für, ich sitze jetzt hier nicht einfach nur rum und bin potenziell ansprechbar dann auch.
Ja, also ich habe darüber nachgedacht, also auch für die Recherche, für den Text, ob ich mich traue, alleine in eine Bar zu gehen, ohne ein Buch dabei zu haben. Und ich war so, nein, das mache ich nicht. Ist komisch, ne? Aber tatsächlich, so alleine am Tresen zu sitzen und nichts zu machen, außer mir ein Getränk zu trinken, ich würde mir so komisch vorkommen. Und das ist interessant, ne? Weil ich habe ja eine junge Barkeeperin interviewt für das Heft und die hat mir erzählt, dass da jeden Abend mindestens 3 Männer alleine bei ihr am Tresen sitzen. Das sind Stammkunden, die hängen da, das mit der größten Selbstverständlichkeit hängen die da jeden Abend rum. Und für mich ist das eben überhaupt nicht selbstverständlich. Aber wenn ich ein Buch dabei habe, dann ist das so, ah, guck mal, sie, also es geht darum, vielleicht nicht so zu wirken, als wäre ich für jeden ansprechbar, also so ein bisschen wie ein Schutzschild, um jetzt nicht irgendwie angelabert zu werden. Klappt natürlich mal besser, mal schlechter. Aber irgendwie auch, um sowas zu tun zu haben, damit niemand vielleicht so denkt, so, hä, ja, was macht sie denn da quasi? Also, was will sie? Seltsam. Oder auch für mich, es gibt mir irgendwie Sicherheit.
Du beschreibst in dem Text auch diese leicht awkwarde Situation mit diesem Barkeeper, wo du am Tresen sitzt, beziehungsweise du bist im Begriff, dich an den Tresen zu setzen und überlegst dir dann so, wo dein Platz ist. Und dann geht es irgendwie darum, dass du am Ende dann aus Versehen quasi genau da landest, wo der Barkeeper den ganzen Abend Gläser spült. Und dass dann in deinem Kopf so dieser Film losgeht, ah fuck, jetzt denkt er vielleicht, dass ich irgendwie die Nähe zu dem suche und dass ich irgendwie an dem interessiert bin und so. Und ich kenne solche Filme auf jeden Fall auch, ne? Also, wenn man jetzt irgendwie böse sein will, dann könnte man ja sagen, ja, da komm, das ist irgendwie nur in deinem Kopf und da macht der Typ sich überhaupt gar keine Gedanken drüber. Aber dass man solche Gedanken hat, das hat ja einen Ursprung und das hat ja auch einen Grund, warum wie Frauen zum Beispiel auch gesellschaftlich gesehen werden. Warum würdest du sagen, ist das eben nicht nur eine Situation, die dann so im Kopf stattfindet?
Also erstmal hast du natürlich vollkommen recht. Allerhöchstwahrscheinlich findet das alles nur in meinem Kopf statt und kein anderer Mensch interessiert das überhaupt ansatzweise, wo ich mich da jetzt hinsetze oder nicht hinsetze und was ich da mache. Aber die Tatsache, dass es in meinem Kopf so eine große Rolle spielt, ist natürlich etwas, was mich in dem Moment einschränkt und ja, mich oder eventuell natürlich auch andere Frauen, Flinterpersonen davon abhält, alleine in eine Bar zu gehen. Und das wiederum hat natürlich gesellschaftliche und historische Gründe. Soll ich die jetzt aufzählen?
Gerne.
Also es ist für Frauen und queere Menschen überhaupt gar nicht selbstverständlich, in der Öffentlichkeit Raum einzunehmen. Und erst recht nicht mit einem Glas Alkohol in der Hand. Und erst recht nicht in Bars, die ganz lange wirklich ausschließlich männliches, cis-männliches Territorium waren. Und generell schon mal überhaupt gar nicht ohne irgendwas Produktives zu tun, was mit der klassischen weiblichen Rolle des Haushalts zu tun hat, so wie einkaufen. Okay, du kannst als Frau gerne allein in der Öffentlichkeit dich aufhalten, wenn du eine Einkaufstüte dabei hast, wenn du schnellen Schrittes irgendwo hingehst, weil du dein Kind von der Schule abholst, wenn du einen Kinderwagen schiebst, gar kein Problem. Aber einfach irgendwo rumhängen, das hat keine Selbstverständlichkeit. Also das war einfach historisch gesehen ganz, ganz lange Männern vorbehalten. Jetzt könnte man sagen, gut, im Kapitalismus ist es allgemein für alle Geschlechter nicht super gut angesehen, wenn man einfach irgendwo rumhängt, ohne irgendwas zu tun. Da wird man schnell abgestempelt als obdachlos oder Alkoholiker oder mit anderen negativen Stereotypen besetzt. Genau, und dazu kommt natürlich auch noch, dass es für viele Frauen und queere Menschen auch eine Gefahr dargestellt hat, lange einfach sich in der Öffentlichkeit zu bewegen und es zum Teil auch immer noch tut. Also ich laufe mit einem anderen Gefühl nachts durch die Straßen, als meine männlichen Freunde das tun.
Und da sind wir auch schon bei einem wichtigen Punkt, um den es am Anfang auch schon ging. Sicherheit, ne? Denn das eine ist ja, alleine in einer Kneipe oder Bar zu sitzen, rumzuhängen. Das andere ist der Hin- und vielleicht noch mal mehr noch der Rückweg, ne? Da haben wir auch mal bei euch nachgefragt. Wie fühlt ihr euch denn, wenn ihr nachts alleine unterwegs seid?
Ich fühle mich nachts eigentlich gar nicht so krass unwohl. Also natürlich fühle ich mich wohler, wenn ich mit anderen Leuten zusammen unterwegs bin und nicht alleine bin. Aber ich habe auch das Gefühl, dass ich nachts alleine nicht so unsicher bin.
Das Einzige, wo ich mich dann halt unwohl fühle, ist, wenn ich nachts dann zum Beispiel so ja, alleine in der Innenstadt bin, wenn ich irgendwie von der Bar alleine nach Hause gehe und dann viel um betrunkene Menschen herum bin oder so, die dann auch nach Hause gehen.
Ich wohne ziemlich zentral und wenn ich da irgendwie an vielen Kneipen mit großen Gruppen von Leuten vorbeigehe, da kann ich mich schon mal sehr unwohl fühlen. Aber auch wenn ich irgendwie in einem Park langlaufe, ich gehe da auch Umwege, aber selbst in der Stadt bin ich mir der Nacht bewusst.
In ihrem Text, da schreibt Lou auch über unangenehme und übergriffige Situationen, die ihr nachts passiert sind. Da geht's um angesprochen werden, obwohl man gerade überhaupt gar keine Lust darauf hat. Es geht aber auch um die Situation, wie Lou mit ihrer damaligen Freundin in einer Bar war. Die beiden haben rumgeknutscht und dann haben sie gemerkt, dass sich ein Mann, der auch in der Bar war, vor ihnen einen runtergeholt hat. Lou hat mir erzählt, wie sie es nach solchen Situationen dann schafft, sich das alleine rausgehen wieder quasi zurückzuholen.
Ich muss sagen, das war ein ziemlich langer und anstrengender Prozess in meinem Fall, ne? Also ich muss sagen, dass so ein paar wirklich schlimme, übergriffige Situationen, die ich erlebt habe, Anfang 20 mich auch schon sehr lange beschäftigt haben oder es mir lange schwer gemacht haben, alleine nachts unterwegs zu sein auf der Straße. Mir persönlich hat es geholfen, mich zu organisieren in einer feministischen Gruppe, wo wir auch über genau solche Erfahrungen gesprochen haben und zu sehen, ich bin nicht alleine und gemeinsam mit diesen anderen Menschen mich zu organisieren, das war ein sehr empowerndes Gefühl und ich glaube, das hat nach und nach mir diesen Mut zurückgebracht, trotzdem auf die Straße zu gehen und auch gemeinsam darüber zu sprechen, was gibt es für Handlungsmöglichkeiten, wie könnten wir reagieren. Und um ehrlich zu sein, ich habe nicht das Patentrezept gefunden, wie man reagieren kann auf sexuelle Übergriffe. Das ist sehr situationsabhängig, aber das ist ja jetzt auch nicht das Thema dieser Sendung. Aber so oder so habe ich über die Jahre, glaube ich, mir durch diesen Austausch mit anderen Betroffenen auch wieder mehr so ein Selbstbewusstsein angeeignet.
Hat das für dich dann auch was mit Selbstermächtigung zu tun, das dann zu machen, obwohl man vielleicht irgendwie kurz ein komisches Bauchgefühl hat?
Ich glaube, es ist mir wichtig zu sagen, dass ich es auch total verstehen kann, wenn Menschen das dann nicht machen. Ich glaube nicht, dass es pauschal die bessere Lösung ist, sich diesem Wunsch nach Sicherheit dann zu widersetzen oder so. Aber wenn man eben gleichzeitig auch einen starken Wunsch verspürt, das zu machen, dann ja, ist es schon eine Form von Selbstermächtigung oder auch je öfter man es macht, desto mehr wird es normal und desto weniger Überwindung kostet es. Also es braucht ja nicht nur Mut, um nachts allein auf die Straße zu gehen, sondern auch, um sich dieser ungewohnten sozialen Situation auszusetzen, dann da so alleine zu sitzen und alle anderen sind vielleicht mit Leuten da und vielleicht ist man selber die einzige Person, die da alleine sitzt. Also diese soziale Situation erfordert auch Mut und das ist natürlich etwas, was jetzt keine reale Bedrohung darstellt, sondern das ist ja sowas Emotionales und das wird natürlich besser, je öfter man es praktiziert.
Ich kenne auf jeden Fall auch diese Gefühle, ne, dass man irgendwie auf manchen Strecken, die man läuft, so ein diffuses, ungutes Gefühl hat. Manchmal ist das Gefühl auch nicht so diffus, weil man weiß, da sind irgendwie übergriffige Situationen einem entweder selber schon passiert oder man hat mitbekommen, dass die passiert sind oder so. Und dann gibt es ja auch diesen Widerspruch. Und als ich über deinen Text mit anderen Leuten gesprochen habe, kam dann auch sofort so, ja, aber eigentlich ist es natürlich auch eine gefühlte Gefahr zum Teil, weil der prozentual gesehen gefährlichste Raum für Frauen ist ja die eigene Wohnung. Darüber schreibst du ja auch, dass 40% der sexuellen Übergriffe da stattfinden, 26% an öffentlichen Orten und 20% in der Öffentlichkeit. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie natürlich einfach von der Statistik ausgehen würde, dann ist man natürlich im öffentlichen Raum sicherer als in der eigenen Wohnung. Wie gehst du mit diesem Widerspruch und vielleicht auch mit diesen widersprüchlichen Gefühlen um?
Mir ist schon klar, dass ich 10-mal oder 50-mal oder 100-mal alleine auf die Straße gehe und es passiert nichts. Und dann einmal passiert aber wieder was. Und das habe ich natürlich im Kopf. Also das ist ja meine ganz eigene gelebte Statistik, die ich da für mich selber aufstellen konnte in meinem Leben. Dann ist vielleicht mal wieder ein halbes Jahr nichts passiert und dann habe ich mich gerade wieder sicher gefühlt und dann ist wieder was passiert. Also die Möglichkeit besteht. Und wie gesagt, ich finde es vollkommen gerechtfertigt, wenn man sich dem nicht aussetzen möchte. Aber ich fühle mich inzwischen an einem Punkt, wo ich, glaube ich, so die etwas schlimmeren Erlebnisse so weit auch für mich verarbeiten konnte, dass ich jetzt wieder mit einem größeren Selbstbewusstsein auf die Straße gehen kann oder auch mit einer gewissen Sicherheit, dass wenn etwas passieren wird, dass ich damit höchstwahrscheinlich umgehen kann, ohne dass es mich jetzt total triggert, ne? Oder ohne dass es auch vergangene Erlebnisse zu doll jetzt hochholt. Und dass ich mit so, wenn man das vergleichen möchte mit mehr oder weniger schlimm, dass ich mit so verbaler sexueller Belästigung oder solchen Sachen vielleicht inzwischen auch ganz gut umgehen könnte, entweder weil ich einen guten Spruch parat habe oder weil ich mir einfach meine Kopfhörer in die Ohren stecke und es gar nicht höre. Oder wo waren wir? Mit diesem Widerspruch. Genau. Und dann natürlich Übergriffe, die in der eigenen Wohnung passieren. Das ist natürlich jetzt nochmal ein ganz anderer großer Themenbereich, ne, der jetzt von dem Bar-Thema ein bisschen wegführt. Aber ja, das ist natürlich total wichtig im Kopf zu behalten, ne, dass es vielleicht da auch so einen Moment gibt von, es gibt diese Erzählung so, oh, der gefährliche öffentliche Raum, der ein Stück weit auch davon ablenken soll, dass der Großteil der Übergriffe eben in den Familien passiert, in den Ehen, in den Beziehungen. Ne? Das ist einfach einfacher zu sagen, oh, das sind die Fremden da draußen. Ja, das kann man ja auch sehr gut übertragen auf dieses rassistische Narrativ, das seien alles die Ausländer und die Geflüchteten anstatt der eigene Onkel oder der eigene Ehemann, der vielleicht weiß ist. Ja, das ist ein Ablenkungsmanöver und natürlich hat vielleicht auch ein bisschen die Funktion, Frauen aus dem öffentlichen Raum herauszuhalten oder aus Bars herauszuhalten, die sehr lange ja so ein Raum für Männer waren, wo sie ihr Ding unter sich machen konnten und damit vielleicht auch ganz glücklich waren und ganz froh waren, keine weibliche Gesellschaft um sich zu haben. Ja.
Letztes Jahr, da gab es auch eine bevölkerungsrepräsentative Studie vom Bundeskriminalamt zum Thema Sicherheitsempfinden. Und demnach fühlen sich Frauen nachts in der Öffentlichkeit deutlich unsicherer als Männer. Mehr als die Hälfte der befragten Frauen meidet demnach nachts bestimmte Orte oder Verkehrsmittel, um sich vor Kriminalität zu schützen. Ja, und unabhängig von der Studie kennt er das vielleicht auch, die Sicherheitsvorkehrungen, die da getroffen werden, wenn man nachts alleine draußen unterwegs ist. Und die gibt's auch in der Eine Stunde Liebe-Community. Bei Anna, da sind zum Beispiel Symbole, die für ihre Queerness stehen, ein Thema.
Ich weiß nicht, ob es unbewusst ist, aber wenn ich dann auf dem Weg nach Hause bin, versuche ich schon so offensichtliche Sachen wie einen Regenbogen-Patch oder so, den ich vielleicht irgendwie auf meiner Jacke hatte oder einen Sticker, den man mal auf einer Party bekommen hat oder so, versuche ich dann schon so zu verstecken, weil ich dann doch Angst habe, dass das für jemanden als Provokation gelten kann.
Tabea ist tatsächlich einfach auch genervt von den Sicherheitsvorkehrungen, die da immer und immer wieder getroffen werden müssen.
Ich würde mir wünschen, dass ich nicht jedes Mal, nachdem ich meine Freundin nachts getroffen habe, ihnen schreiben müsste, ich bin gut zu Hause angekommen. Und dass ich einfach entspannt nach Hause gehen könnte, ohne jedes Mal darüber nachdenken zu müssen, ob ich den Schlüssel in die Hand nehme oder ob ich mich nochmal dreimal vergewissere, ob jemand hinter mir hergeht und über die Schulter schaue.
Es gibt zum Beispiel auch Angebote wie das Heimwegtelefon. Da kann man nachts anrufen, wenn man sich auf dem Heimweg unwohl fühlt. Und die Menschen da, die begleiten einen dann am Telefon bis nach Hause. Dann ist man zwar immer noch alleine auf der Straße unterwegs, aber es fühlt sich eben unter Umständen einfach ein bisschen sicherer an, wenn da eben eine Person auch ist, die einfach auch weiß, wo man unterwegs ist. Obwohl wir jetzt natürlich auch über Themen wie Sicherheit gesprochen haben, würde ich trotzdem gern positiv enden und nochmal zum Anfang zurückgehen, zu den Sachen, die das alleine trinken oder alleine unterwegs sein nachts gerade auch einfach so toll und so aufregend machen. Und dafür hat mir Lou erstmal erzählt, welchen Drink sie am liebsten bestellt, wenn sie alleine in einer Bar ist.
Ich liebe Negroni. Der ist natürlich auch stark, ne? Also
stark und trendy.
Ja. Und er ist auch nicht überall gleich gut. Aber wahrscheinlich wäre es das, ja.
Und wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass irgendwie im Urlaub das vielleicht ein bisschen einfacher ist, sich mal alleine in eine Bar zu setzen. Wenn man irgendwie jetzt so denkt, ich hätte da irgendwie mal Bock, das auszuprobieren, aber ich weiß gar nicht so richtig, wie. Was ist denn so ein guter Einstieg oder vielleicht eine gute Übung, wenn man sich da irgendwie mal überwinden will? Ich meine, man kann ja auch am Ende immer noch sagen, habe ich ausprobiert, ist nichts für mich.
Ja, also ich kann immer empfehlen, irgendwas, wie gesagt, ne, irgendwas zu lesen, zu schreiben, zu zeichnen, zu blättern, mitzunehmen. So eine lockere, leichte Nebenbei-Beschäftigung. Und ich kann empfehlen, sich an den Tresen zu setzen, weil das der Ort ist, wo Menschen sich hinsetzen, die alleine kommen. Und das ist total normal, sich als Einzelperson an den Tresen zu setzen und sich einfach ein Getränk zu bestellen, was man gerne trinkt. Und wenn man jetzt nichts, keine Beschäftigung dabei hat oder so, ist es auch vollkommen in Ordnung, mal ein bisschen Smalltalk mit der Person anzufangen, die hinter der Bar arbeitet, gerade wenn es vielleicht nicht so voll ist. Das sind die in der Regel gewöhnt und das gehört auch so ein bisschen zum Berufsbild dazu. Ja, also es kommt drauf an, ne, ob man auch offen ist oder vielleicht auch Lust hat, ins Gespräch zu kommen mit anderen Menschen. Das kann ja auch sein, ne? Vielleicht gerade, wenn man irgendwo alleine Urlaub macht oder ob man wirklich total ungestört bleiben möchte. Aber genau, in der Regel, wenn andere Leute alleine an der Bar sitzen und gerade nicht super konzentriert in ihr Buch starren, dann sind die ja auch oft offen für ein Gespräch. Oder man hat keinen Bock, angesprochen zu werden und sitzt da einfach und trinkt sein Getränk. Auch in Ordnung.
Ich habe darüber auch noch nachgedacht in Vorbereitung auf unser Gespräch. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich das früher häufig gemacht habe, dass ich so einen Abend habe alleine ausklingen lassen. Also, dass ich quasi in Gesellschaft in den Abend gestartet bin. Aber das war zum Beispiel beim Tanzen dann auch häufig so, dass dann irgendwann so nach und nach die Leute gegangen sind und ich dann so dachte, ach, ich habe aber eigentlich jetzt noch keinen Bock, nach Hause zu gehen. Und das dann quasi, wenn man eh schon mal da ist, dann gar nicht mehr so ein Ding war, dann auch noch eine Stunde oder zwei oder manchmal auch noch 3 oder 4 Stunden quasi dann alleine zu bleiben. Im Club ist das vielleicht auch nochmal was anderes, aber ich kann mir das auch echt in so einer Bar vorstellen. Ne? Muss man dann natürlich immer wissen, je nachdem, wie viele Drinks man vorher hatte, ob das dann das Getränk ist, was einen am nächsten Tag komplett fertig macht und was eigentlich nicht mehr notwendig war. Aber das war irgendwie auch noch so eine Idee, die ich da hatte.
Ja, ich glaube, gerade im Club fände ich es auch einfacher, so reinzugehen mit Freunden und dann einfach noch da zu bleiben. Und wenn wir über Bars reden, also ich finde das eine super Idee, aber auch alleine in den Abend starten kann auch ein guter Moment sein, wenn ich weiß, ich bin in der Stunde eh verabredet, das ist eh nur eine begrenzte Zeit, die ich hier jetzt verbringen werde, dann kann es ja auch leichter sein, ne, zu wissen, ach, meine Freundin kommt gleich oder so. Oder man verabredet sich in der Bar und ist einfach schon eine halbe Stunde früher da oder eine Stunde oder so. Und ich finde, das kann ganz schön sein, ne, gerade je nachdem, wie der Tag war, ob man direkt von der Arbeit kommt oder so, diesen Moment zu haben, ach, einmal kurz ein bisschen runterzukommen, bevor man jetzt in die nächste soziale Situation reingeht, das nächste Gespräch reingeht, einmal da zu sitzen und so einen Moment für sich zu haben, aber sich schon so ein bisschen in Partystimmung zu bringen und so. Das, ich finde, das kann sehr, sehr schön sein.
Es ist auch so ein bisschen Me-Time dann einfach,
ja,
ne?
Ja, voll. Aber gleichzeitig halt so Quality-Me-Time im Sinne von, ich hänge nicht zu Hause vor Netflix rum, was ich eh vielleicht immer mache oder so, sondern ich mache sowas Schönes. Ich gehe quasi mit mir selbst auf ein Date.
Ich habe jetzt auf jeden Fall Lust, mich alleine in eine Bar zu setzen. Ja, und dann einfach auch mal zu gucken, was passiert, ne? Weil das hat natürlich auch so das Potenzial für Begegnungen, die man eher nicht hat, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist, ne? Weil man bleibt da ja dann auch oft eher so unter sich. Und wenn man alleine ist, wenn man da in der Stimmung zu ist, dann ist man potenziell vielleicht auch noch mal offener dafür, wenn man irgendwie angequatscht wird. Man quatscht vielleicht andere Leute an. Ja, und hat dann gegebenenfalls auch einfach so kleine oder größere Begegnungen, die man eben eher hat, wenn man alleine ist. Der Text von Lou, der ist im Maro Verlag erschienen, als Maro Heft mit Poster und mit wirklich auch sehr, sehr coolen Illustrationen von Josephine Ritschel. Eine Frau geht einen trinken. Alleine. So heißt das Heft, kostet 16 €. Und Leute, ihr wisst vielleicht, was hier noch fehlt. Natürlich. Keine eine Stunde Liebe ist komplett ohne Liebestagebuch. Da geht's bei Louis diesmal ums Dating. Er erzählt davon, wie er von einer für ihn sehr interessanten Frau gefriendzoned wurde.
da war jetzt Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres so ein bisschen in die Richtung, dass ich da was Ernstes, hatte ich zumindest gedacht, erst ergeben könnte. Das war einfach eine Bekanntschaft über die üblichen verdächtigen Datingportale, die es so gibt. Und da habe ich eben ein bisschen in der eigentlich doch recht stressigen Vorweihnachtszeit tatsächlich noch es trotzdem hinbekommen, so ein bisschen hin und her zu schreiben. Erstmal relativ langes Hin- und Herschreiben, also dass man sich wirklich ziemlich lange Texte schreibt mit ziemlich viel Inhalten. Und ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht, aber bei mir wird es dann immer so, dass man irgendwie eine große Nachricht mit gefühlt irgendwie einem halben bis einem Dutzend Themenkomplexen zusammenschreibt und man dann relativ schnell an irgendeinen Punkt kommt, wo es tatsächlich auch ein bisschen Arbeit wird, wirklich auch, die zu beantworten. Und wo sich dann sozusagen die Notwendigkeit eines Treffens ergibt, um das erstmal alles abzuarbeiten. Daraus hatte sich dann zwischen Weihnachten und Neujahr noch relativ spontan, also sehr spontan, ein erstes Treffen ergeben. Und das Witzige war dann auch, dass sie gar nicht so weit weg gewohnt hat. Also es ging dann auch tatsächlich sehr spontan. Das haben wir dann sozusagen noch ein, zwei Mal wiederholt. Und dann hat man aber schon so langsam gemerkt, dass A, die Antwortfrequenz deutlich langsamer wird und auch das Commitment, sich zu treffen oder sich tatsächlich Zeit zu nehmen, dass das auch viel weniger geworden ist. Und ich habe es dann auch ein bisschen rausgenommen, aus Selbstschutzgründen quasi. Und dann war einfach an irgendeiner Stelle mir schon klar, dass das so nichts mehr werden kann oder dass das wahrscheinlich nichts mehr werden kann. Ja, ich hätte es mir schon gewünscht und fand sie auch cool, ja. Und hätte mir da auch was vorstellen können mit ihr. Also jetzt dann ab von irgendwie Bettgeschichten etc., sondern tatsächlich irgendwie auch so das Aufbauen von der Zukunft, weil wir dann doch relativ ähnlichen Bereichen beruflich waren und so. Und man auch da sozusagen gegenseitig Empathie und also Verständnis für den Partner, sondern auch Verständnis für die Situation, in der ist, aufbringen kann. Genau, ja, nee, fand ich schon schade. Dann hat sich das einfach so zerschlagen, wie das aber immer so ist, zumindest bei mir, dass dann sozusagen noch angeboten wurde, das als Freundschaft weiterzuführen, wo ich aber eigentlich immer nicht so ein Fan davon bin. So, gar kein Bock war das nicht. Das ist eher auch wieder eine Art Selbstschutz für mich, weil das eine ungleiche Freundschaft wäre, in meinen Augen. Weil sozusagen der eine hat den anderen abgewiesen, wenn auch jetzt nicht irgendwie hart oder so, aber ja schon doch abgewiesen. Und dann auf meiner Seite wäre dann immer noch der Gedanke, okay, warum hat es denn jetzt nicht geklappt? Oder wir sind jetzt hier so gute Freunde oder wir können so gut was zusammen unternehmen, aber irgendwie für Beziehungen reicht es nicht. Das hätte, glaube ich, an mir genagt. Wir hatten uns zweimal getroffen und beim dritten Mal hatte ich schon gemerkt, dass da nicht viel Enthusiasmus mehr von ihrer Seite kommt. Und küssen war an den Stellen noch gar nicht. Nee, ich bin da auch immer relativ zögerlich, wo ich mich auch frage, okay, ob das vielleicht ein Grund ist, dass man immer sozusagen, ich weiß nicht, ob das schon die Friendzone ist, aber dass man da immer drin landet in diesem Freundschaftsbereich. Aber ich würde immer lieber gern sozusagen erstmal die Person kennenlernen, bevor es dann tatsächlich so wirklich körperlich wird. Vor allen Dingen, wenn es was sein soll, was sich sozusagen längerfristig zieht. Und das ist dann vielleicht auch genau das, ne? Wenn es passt, dann passt's. Und wenn dem anderen das nicht passt, der anderen, wie auch immer, dann ist man vielleicht nicht kompatibel. Also beendet ist es dann so, dass eben dieses Freundschaft hin und her im Raum stand und ich das dann eben dankend abgelehnt habe.
Befreundet ist man dann vielleicht auch irgendwann einfach mit genug Menschen und dann muss man vielleicht auch nicht mit jeder Person, mit der es dann so in Sachen Liebe oder Körperlichkeit nichts geworden ist, noch eine platonische Beziehung aufbauen. Wie es bei Louis in Sachen Dating weitergeht, das hört er dann natürlich auch hier. Ich sage an dieser Stelle nochmal Danke an Lou, die uns heute mit an den Tresen und in die Nacht genommen hat. Und für euch, da gibt es wie immer den Hinweis, Themenwünsche, Rückmeldungen und Fragen, die schickt ihr sehr, sehr gerne an mail@deutschlandfunknova.de. Und bewertet uns auch gerne mal wieder oder abonniert uns, wo ihr eine Stunde Liebe am liebsten hört. Das hilft uns sehr in Sachen Sichtbarkeit und die ist bei uns eben einfach auch ein Thema. Ich bin Anke van de Weyer. Ich sag danke fürs Zuhören. Habt's gut!
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.